Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, das ist hervorragend. Also ich begrüße alle Zuhörer draußen im Netz und auch die, die sich später mal anschauen in der Aufzeichnung, und hoffe, dass ihr gesegnet werdet durch unser heutiges Thema, welches Glaube in Liebe ist. Wie weit ich komme, ist die Frage, ja? Weil man beginnt ein Thema und auf einmal wird es mehr und wird es noch mehr. Und da habe ich gestern dem lieben Reinhold meine Folien geschickt und habe also... es waren also 31 Folien, das heißt, wir werden am Nachmittag um 4 Uhr da sitzen. Das machen wir natürlich nicht. Die Susanne hat mich inspiriert mit ihrer Botschaft und wahrscheinlich auch der Heilige Geist natürlich, aber über den Glauben zu sprechen nochmal und das Thema aber dann zu verknüpfen und vielleicht erst das nächste Mal, wenn ich wieder im Teamgottesdienst dran bin oder dann sein, oder, ja, sein darf, das zu verknüpfen mit dem Punkt der Liebe, dieses Thema ja vom Adnan und vom Reinhold die letzten Male aufgenommen wurde, wo es um die göttliche Liebe ging, um die Agape-Liebe, die Unterscheidung der Liebe und die Fähigkeit zu lieben. Und was durchaus sehr interessant und erstaunlich ist, wenn wir Glaube und Liebe betrachten, kann man eigentlich, könnte ich jetzt es zusammenfassen, einen Strich drunter machen und sagen, Glaube und Liebe ist letzten Endes das Gleiche. Ist austauschbar und bedingt, wer glaubt, liebt und wer liebt, glaubt. Punkt. Natürlich sprechen wir da vom biblischen Glauben. Ja? Und das ist ja auch der erste Punkt, den ich mal machen will. So, jetzt muss ich, ja genau, jetzt darf ich da noch die Technik bedienen. Das schaltet man nämlich ein. So, und dann darf ich, genau das bin ich. Und dann geht es weiter. So, Glaube in Liebe, der erste Teil. Was ist die, was ist der biblische Glaube? Darum geht es jetzt erstmal zu klären, was ist denn der biblische Glaube? Weil das Wort Glauben, der Glaube allgemein, es gibt viele Religionen, viele Menschen glauben vieles. Im Volksmund ist der Glaube ein, ich stimme mit etwas überein oder ich kann es mir vorstellen oder könnte schon sein. Ist der Nachbar, hat der Nachbar einen Rasen gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja, gut. Also dieses unbestimmte Zustimmen oder für möglich halten, würde ich mal sagen, von Dingen, ist im Allgemeinen, so wie die Susanne das letztes Mal auch schon ausgeführt hat in ihrer Botschaft, ist das allgemeine Gefühl des Wortes Glaubens. Das hat jetzt aber überhaupt gar nichts damit zu tun, wenn wir uns den biblischen Glauben betrachten. Denn der biblische Glaube ist letzten Endes ein felsenfestes Vertrauen auf das, was Gott sagt. So, jetzt sind wir natürlich da, wo wir sagen, ja, was sagt denn Gott? Ja, gibt es denn Gott überhaupt? Ist Gott überhaupt existent? Ist hier alles Zufall? Na, ist natürlich jetzt wiederum Glaubenssache. Ich mag mal ein bisschen mich natürlich an der Schrift orientieren zuerst und immer mehr dann, um in dieses Thema einzusteigen. Und möchte auch natürlich anschauen, was denn die Schrift selber dazu sagt, was denn Glaube ist. Weil wenn wir mal davon ausgehen, dass Gott als Schöpfer und als die Person, die allwissend ist, allmächtig ist, tatsächlich das hier alles geschaffen hat, wovon wir durchaus ausgehen und was auch sehr, sehr, sehr logisch und sinnvoll ist, also durchaus etwas sehr viel logischer und sinnvoller als eine Evolutionstheorie, wobei ich mich jetzt da nicht dieses Fass aufmachen möchte, ja, dann sind wir gut beraten zu schauen, was denn Gott in seinem Wort sagt. Wir können auch gerne auch darüber sprechen, warum wir überhaupt sagen, dass dieses das Wort Gottes sei und wie wir denn drauf kommen, dass wir diesem Buch so viel Vertrauen schenken und aber auch schenken dürfen. Ja. Der Hebräerbrief, im Hebräerbrief schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, Hier wird definiert, dass der Glaube eine Wirklichkeit dessen ist, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist ein bisschen sperrig, ein bisschen kryptisch. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Schauen wir uns mal die Schlachter-Übersetzung an, was die sagt. Die sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ah ja, jetzt wird es schon ein bisschen klarer. Also wir brauchen eine Hoffnung und der Glaube ist also eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Das heißt, wer schon nichts hofft, ja, der kann letzten Endes genau gesehen auch nichts glauben, weil er hat keinen, keinen Sprit für den Glauben. Ja. Und er ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ah ja, also wir sehen schon mal, dass der Glaube aus der biblischen Definition eine Überzeugung ist von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, der biblische Glaube ist vollkommen überzeugt. Das ist also wirklich eine Überzeugung. Heißt, zusammengefasst, ein absolutes Vertrauen in das, was Gott sagt, in seinem Wort. Jetzt greife ich natürlich schon wieder etwas vor und sage, naja, die Bibel ist Gottes Wort und Gottes Wort ist unantastbar, was es durchaus auch ist, das ist keine Frage. Ja? Wie kommt man drauf, dass man diesem Buch oder dieser Bibel so vertrauen kann? Da will ich jetzt nicht zu sehr einsteigen in dieses Thema, denn letzten Endes kommt dieser Glaube auch nicht aus Vernunftschlüssen, die wir uns ziehen können aus irgendwelchen Beweisen. Allerdings sind natürlich Beweise dafür, dass dieses Buch, die Bibel, wahr ist und auch echt ist und sehr vertrauenswürdig ist, durchaus eine Hilfe, uns auf dieses Vertrauen einzulassen. Letzten Endes, und das werden wir später auch sehen, ist der Glaube eine Gabe, die von Gott kommt und ist nichts, was wir uns selber hervorbringen oder uns selber geben können. Aber wir sind ja nicht nur, Geist, sondern wir haben auch noch einen Verstand. Und dieser Verstand, der möchte ganz gern bedient werden. Paulus sagt es so schön im Korintherbrief, dass er unterscheidet zwischen den Griechen, also zwischen den Heiden, zwischen den Nichtgläubigen und zwischen den Juden. Und die Griechen hätten dann gerne natürlich Erklärungen und die Juden hätten gern Beweise. Ja? Und so ist es bei uns auch. Der Verstand verlangt natürlich nach Ideen, nach Beweisen, nach Substanz etwas. Ja? Und da kann ich sehr, sehr beruhigen, die Schrift selbst ist absolut vertrauenswürdig und ist auch durchaus beweisbar, sei es durch archäologische Funde, die zusammenpassen, sei es durch Prophetien, die im Buch Hesekiel, im Daniel gegeben werden, die über die ganzen Weltreiche, sei es das Medo-Persische, das Persische, Medo-Persische, das Griechische, das Römische Weltreich, bis in unsere Zeit hinein exakt voraussagen. Da will ich nicht zu tief einsteigen, aber eins ist sicher, die Zuverlässigkeit des Wortes ist gegeben. Und wenn wir uns das Neue Testament anschauen und auch die Briefe, die sich eben aus dieser Zeit im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt datieren lassen, ist eins klar, sind diese Dinge historisch so klar und unwidersprechbar dokumentiert und belegt, dass ich also das Fundament legen will, dass das Wort aus diesem Standpunkt her absolut vertrauenswürdig ist. Das hat jetzt aber nicht unbedingt damit zu tun, dass wir deswegen glauben können. Der Glaube ist ein Geschenk von Gott. So. Wenn wir diese Gabe von Gott haben, zu glauben, das heißt, wenn jemand im Herzen merkt, die Schrift, die Bibel spricht ihn an, das zieht mich, das ist interessant, dann fängt er an zu erleben, was auch in der Schrift steht, dass sie nämlich Geist und Leben ist, dass sie Kraft hat und dass dieses Geschenk, was Gott gibt, diese Gabe, dort vorhanden ist und als Boden da ist und jetzt Frucht bringen kann. Und dieser Glaube, den man hat, also diese Fähigkeit, die von Gott kommt, kann und soll entwickelt werden. Und dann kann dieser Glaube uns tragen, stützen und uns durch die schlimmsten und anstrengendsten Phasen in unserem Leben wirklich tragen. Warum? Weil wir es nicht selbst tragen müssen, sondern weil wir diesen festen Anker haben und wissen, aha, Gott ist in seinem Wort zu finden, er steht zu seinem Wort und wir können uns felsenfest darauf verlassen. Jesus sagt es mal, und zwar im Lukas-Evangelium, im Kapitel 6, 46 bis 49, sagt er: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Das hört sich jetzt erstmal negativ an, ja, das ist so ein bisschen geschimpft, aber wir betrachten es mal aus einer anderen Sichtweise. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, in Klammern, ich ergänze etwas, beruht darauf, dass wir dem Wort Gottes vertrauen. Ja. Das ist also der Glaube. Also jeder, der sein Wort hört und tut, sagt er will uns zeigen, wem dieser Mensch gleich ist. Nämlich einem Menschen, der ein Haus baut und dazu tief gräbt und den Grund auf dem Felsen des Hauses baut und legt. Ja. Als nun eine Überschwemmung kam, oder manche sagen auch Stürme oder eine Flut kam, da brandete der Strom gegen dieses Haus und der Strom konnte dieses Haus nicht zum Einsturz bringen. Wer aber das Wort nicht hört, sagt er, und also das Wort hört, aber nicht tut, der gleicht einem Menschen, der das Haus auf Sand oder lockeres Erdreich baute. Der hat auch nicht tief gegraben und ohne einen festen Grund zu legen. Und wenn jetzt diese Stürme kommen und wenn jetzt diese Überflutung und das kommt, dann hat dieses Haus keinen festen Grund. Und er sagt, das Haus stürzte sogleich ein und sein Zusammenbruch war gewaltig, sagt Jesus. So, natürlich, Jesus hat immer in Gleichnissen gesprochen, in Bildern, in Bildschrift. Und er erklärt diese Dinge dann auch. In dem Fall darf ich es etwas auslegen und erklären. Denn der Mensch, der sein Wort jetzt hört und tut, das heißt, effektiv ist das der Mensch, der Glaube hat. Das heißt, das ist der Mensch, der vertraut, dass das, was er gehört hat, und wir können jetzt Jesus nicht mehr persönlich hören, durch Tonaufnahmen oder Videoaufnahmen gab es damals noch nicht, nein. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass wir es lesen können, durch Zeitzeugen und eben die vertrauenswürdige Überlieferung dieser Dinge. Und wenn ein Petrus Briefe schreibt, die Petrusbriefe, und andere, die ihn persönlich gekannt haben, auch Johannes, der ihn persönlich gekannt hat, der dann auf Patmos noch die Offenbarung empfangen hat, begeistert mich das so, weil das waren Menschen, die direkt dran waren. Ja? So, und Jesus sagt jetzt, wer dieses sein Wort hört und tut, das heißt, wer ihm absolut vertraut, der ist der, der dieses Haus auf einen festen Grund setzt. Das heißt, der Mensch selbst muss jetzt nicht mehr Angst haben oder muss jetzt nicht mehr machen und tun, sondern er kann vertrauen, er kann zur Ruhe kommen und dieses Haus hält die Stürme des Lebens aus. Und die Stürme des Lebens kennen wir alle, sei es Krankheit, sei es was auch immer, es kann eine finanzielle Not sein, es können wirklich Dinge sein, die existenziell existenziell gefährdend sind, ein schwieriges Wort, gefährdend sind. Und in solchen Dingen dürfen wir uns auf Gott verlassen, das heißt ihm vollkommen vertrauen. Magst du kurz hinein? Genau. Super, danke dir. So, wie unterscheidet sich jetzt der biblische Glaube vom allgemeinen Glauben? Ich habe kurz den Aufriss gemacht, was der biblische Glaube ist, eben auch anhand von dem Wort, was Jesus sagt. Und da können wir die Schrift durchsuchen, da gibt es eine Fülle von Dingen, die das klar machen, dass es ein absolutes Vertrauen ist auf das Wort Gottes, was wir jetzt in einer abgeschlossenen Form zur Verfügung haben, ja, was die damals nicht hatten. Also mit der Offenbarung, die Johannes auf Patmos empfangen hat, ist dieses Buch abgeschlossen, was auch in Offenbarung in den letzten Kapiteln steht, dass damit praktisch das Ganze da ist und abgeschlossen ist und niemand mehr etwas hinzufügen oder wegnehmen darf. Und das ist der eine Teil, um klarzumachen, was ist biblischer Glaube, das vollkommene Vertrauen. Wir schauen es uns jetzt mal ein bisschen an, den allgemeinen Glauben etwas im Vergleich und warum eigentlich viele Menschen so wenig dazu bereit sind. Weil wenn ich mir überlege, jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Buch zu lesen. Es ist vertrauenswürdig. Das heißt, es kann uns in allen Punkten Sicherheit geben. Und jetzt lese ich darin, dass wer Gott vertraut, seine Hilfe hat, dass Gott uns umändert, dass er uns verwandelt, dass er uns erzieht, dass er uns hilft, dass er uns begleitet, dass er ein Vater zu uns ist, dass wir Kinder von ihm sind. Das ist herrlich. Also wenn mir jemand sagt, dass der allmächtige Schöpfer, der die Idee hat, wie Bäume funktionieren, wie eine DNA funktioniert, der die nicht nur die Idee hat, der das erfunden oder geschaffen hat, dass der sagt, dass wir seine Kinder sein dürfen und dass wir ihm vollkommen vertrauen dürfen, ich meine, was gibt es Besseres? Also warum sind denn so wenige Menschen bereit dazu, sich auf dieses Abenteuer, sage ich mal, einzulassen? Ganz grundlegend ist es so, die Ursache, dass wir überhaupt Glauben brauchen. Ja, warum ist denn Gott nicht da und wohnt in der Gottstraße Nummer 5 und wir könnten ihn besuchen und könnten mit ihm sprechen und sagen, ah ja, da ist er ja. Ja, und könnten uns von ihm Weisheit, Ideen, Ratschläge und sonstige schöne Dinge holen. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil, wie jeder weiß, Gott können wir nicht sehen. Ja, wir können ihn auch nicht anfassen oder riechen. Und wir können ihn, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir verwandelt wurden durch sein Wort, wenn wir also neu geboren sind etc. und diese Gemeinschaft zu ihm wieder haben, können wir ihn sowohl wohl wahrnehmen. Das ist keine Frage. Gott hat dann Möglichkeiten zu uns zu sprechen, primär durch sein Wort. Aber grundsätzlich ist die Verbindung zwischen Mensch und Gott getrennt. Das ist die Basis oder das ist die ursächlich kommt der Mensch so auf diese Welt, wenn ein kleines Kind geboren wird, wird es in diese Weltform, sage ich mal, geboren, in der eine Trennung zu Gott besteht. Und der Mensch hat seine Entscheidung getroffen damals, seine Wege zu gehen und seine Ideen zu verwirklichen. Ich sage das mal ganz grob. Das ist durchaus sehr genau nachzulesen im ersten Buch Mose. Da wird durchaus ganz, ganz klar erklärt, dass der Mensch Gott nicht vertraut hat. Also effektiv war damals schon ein Bruch im Vertrauen. Der Mensch hat letzten Endes Gott nicht geglaubt. Ja, also das ist so ursächlich, dieses Verweigern, sage ich mal, von Vertrauen zu Gott und von Glauben zu Gott, dass es uns seit Tausenden von Jahren begleitet und ja, effektiv die Ursache des Ganzen ist. Also wer das möchte, darf das gerne im 1. Mose im Kapitel 2 und 1. Buch Mose Kapitel 2 und 3, ja, im Kapitel 2 und 3 ist es beschrieben. Das Fazit ist, dass der Mensch dem, was vor Augen ist, mehr Vertrauen schenkt als dem, was Gott sagt. Das ist immer wieder das Problem, zwar auch das Problem von dem Thomas, der sogenannte Thomas-Glaube, ein Jünger, also ein Nachfolger, ein enger Freund von Jesus, der damals den anderen nicht geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist. Und der hat gesagt, wenn ich den nicht sehe und anfassen kann, glaube ich es nicht. Ja. Und so war das damals auch. Und der Mensch ist natürlich näher an seinen fünf Sinnen als an dem Vertrauen zu Gott. Ja. Ist in einer gewissen Weise verständlich, aber in einer gewissen Weise vielleicht auch nicht. Da kommen wir später nochmal dazu. Also durch die Nichtwahrnehmbarkeit Gottes entstehen jetzt natürlich Vernunftschlüsse. Das heißt, der Mensch muss ja sich irgendwie erklären. Denn diese bohrenden Fragen, woher, wozu, wohin, warum, die sind ja da. Es ist ja nicht so, dass wir in die Arbeit gehen und sagen, oh, super, also wir
kommen in die Schule, gehen in die Arbeit, ist alles super und dann sagen wir, ja, dann sterben wir, dann sind wir weg und dann ist alles gut. Warum, ist ja auch vollkommen egal. Hauptsache, wir haben was zu tun und dann sind wir wieder nicht mehr da. Mit Sicherheit nicht, weil grundlegend sind diese Probleme und der Mensch sucht ja. Also Religionen entstehen ja nicht dadurch, dass Menschen langweilig ist und sie sagen, ja, was könnte man denn zu tun haben? Sondern Religionen entstehen dadurch und Glaubensrichtungen aus Ideen, die Menschen haben. Ja, wo könnten wir denn herkommen und wo könnten wir hingehen? Wozu könnten wir denn da sein und was sollen wir denn machen? Ist übrigens im Wort Gottes ganz klar hinterlegt, dass der Mensch um Gott weiß in seinem Innersten, aber er kann ihn halt nicht wahrnehmen, er kann ihn nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen. Ja. Durch diese Nicht-Wahrnehmbarkeit erklärt sich jetzt der Mensch selbst. Und dann kommen solche Sachen raus, wie zum Beispiel eine Evolutionstheorie, ja, die dann besagt, wir brauchen nur einen gewissen Mix aus verschiedenen Stoffen, also Sonne, Licht und ja, und dann entstehen ein paar Bakterien durch das und diese Bakterien, die können sich dann weiterentwickeln und ich sag's mal total salopp, dann verklumpen die ein bisschen, ne, und dann kommt so eine Art Fisch raus und der schwimmt dann und dem ist langweilig, ich mach's ein bisschen lustig, ja, und der denkt sich dann, wir könnten es mal an Land probieren und so entstehen dann Amphibien, die dann unterwegs sind und daraus entwickelt sich dann irgendwann der Mensch und auch andere Dinge und so. Ich will nicht näher darauf eingehen, wenn man diese Dinge genau, und das können wir heute durch die Erkenntnisse, die wir auch aus der Gentechnik haben, das genau durchleuchten, ist diese Theorie eigentlich viel absurder oder viel, viel schwieriger zu glauben, sage ich mal, viel, viel schwieriger zu glauben als dem Wort Gottes, was uns sehr klar erklärt, woher, wozu, warum und wieso. Dadurch, dass jetzt der Mensch seine eigenen Vernunftschlüsse zieht und sagt, naja, wir werden wohl durch die Evolutionstheorie entstanden sein, es dauert ja auch ein paar Milliarden Jahre und das sind solche Zeiträume, in denen kann sowas schon passieren, ne? Das ist nicht schlecht, wird die Existenz Gottes immer mehr als unwahrscheinlich erklärt. Das heißt, wenn dann jemand kommt und sagt, naja, es gibt jetzt doch einen Schöpfer und es gibt jemanden, der sich in diesem Buch hier offenbart und dem könnt ihr absolut vertrauen, dann ist es sofort im Reich der Märchen, ist ja klar, weil Darwin hat ja auch ganz vernünftige Sachen gemacht. Ja. Im 1. Korinther, also der Charles Darwin, ja, hat für die Menschen, die sich selbst erklären müssen letzten Endes, klingt es sehr, sehr vernünftig alles. Und Paulus geht da auch im 1. Römerbrief sehr, sehr klar darauf ein, dass also der Mensch sich seine eigenen Dinge macht und dann eben anfängt, aus diesen Vernunftschlüssen heraus Tiere anzubieten und dann entstehen Religionen, dann entstehen alle möglichen Auswüchse, die teilweise absurd sind, ja, die viele Menschen aber dann folgen, weil sie darin einen gewissen Halt finden. Nun ja, und auch sagt Paulus im 1. Korinther 3, 19 und 20, über diese Weisheiten, über diese Vernunftschlüsse, die dann entstehen, wenn der Mensch sich selbst erklären muss, dass das jetzt komischerweise aber bei Gott keine Weisheit ist. Also bei dem eigentlichen Schöpfer, der all das gemacht hat, der weiß, wie alles wirklich funktioniert, kann ja die Selbsterklärung des Menschen nur ein gewisses Lächeln hervorrufen. Ja? Das wäre so, wie wenn der Ton sich praktisch selbst erklärt und weiß, wie er ist und was er ist und wo er herkommt. Ja? Aber der Töpfer selber weiß ganz genau, wie der Ton, wo er herkommt und wie er zu behandeln ist und was alles drinsteckt und welche Materialien drin sind. Ne? Und so sagt es auch Paulus im 1. Korinther, dass diese Weisheit dieser Welt also bei Gott Torheit ist und natürlich umgekehrt. Ja. Das steht geschrieben auch schon im Hiob 5,13, die Weisen, also das heißt diese Ideen haben, wie das hier alles funktioniert, fängt er in ihrer ihrer List, heißt das, in ihren Vernunftschlüssen. Und im Psalm steht, dass der Herr die Gedanken der Weisen kennt, dass sie eigentlich wertlos sind, eigentlich nichtig sind. Ja? Also natürlich Respekt vor diesen mathematischen Leistungen der erst vor kurzem verstorben ist, der Stephen Hawking, genau. Respekt vor den Leistungen dieser Menschen, keine Frage, weil die haben richtig Grips. Ja? Nur in den essentiellen Fragen, die die Menschen beschäftigen, woher, wohin, wozu, können sie uns auch nicht helfen. Da kann uns nur der helfen, der das gemacht hat und der wirklich weiß, woher, wozu und wohin. So, also, warum glauben so wenige biblisch? Das hatten wir gerade. Woher kommt jetzt die Fähigkeit des Glaubens? Ich will es ganz klar machen, des biblischen Glaubens. Ja? An die Evolutionstheorie zu glauben, an eine östliche Religion zu glauben, an den Islam zu glauben, an all diese Dinge. Das ist gut möglich und das ist auch machbar. Die Dinge, die damit verbunden sind, also die Riten und die damit ausgeführt werden müssen. Und das ist übrigens sehr interessant, dass der Mensch an diesen Ritualen sehr viel Halt findet. Ja? Deswegen ist auch ein Ramadan, ohne den in irgendeiner Weise zu kritisieren. Das wollen wir uns nicht positionieren hier. Aber das mal als das zu nehmen, was er ist, nämlich ein Ritual, etwas so zu tun und damit etwas zu erreichen. Ja? Viele Religionen haben diese Rituale und die Menschen halten sich drin fest, auch zum Beispiel die katholische Kirche und die mit Prozessionen und auch mit dem Marienkult und der Verehrung von Heiligen, das sind alles Dinge, die den Menschen Halt geben. Interessant ist aber, dass der biblische Glaube und die Fähigkeit, die Gott uns gibt für biblischen Glauben, diese Dinge nicht brauchen. In keinster Weise. Wir brauchen keine Prozessionen, wir brauchen keine Marienanbetung, wir brauchen keine Heiligen, wir brauchen keinen Ramadan, wir müssen all diese Dinge nicht tun, um uns zu rechtfertigen, um selber etwas zu tun, sondern es reicht vollkommen, dieses Geschenk des Glaubens mit der Hilfe von Gott durch den Heiligen Geist zu entwickeln. Dann stehen wir auf einem Grund, der uns nicht mehr entzogen werden kann und der uns durch unser ganzes Leben trägt und der noch andere mitnehmen kann. So, woher kommt nun die Fähigkeit des biblischen Glaubens? Ja. Im Epheser 2,8 schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also beides, die Errettung ist Gottes Gabe, aber wir sind errettet durch was? Durch den Glauben. Und dieser Glaube ist eine Gabe von Gott. Niemand kann sich diesen Glauben selbst irgendwo hervorbringen, irgendwo am Kiosk kaufen oder diese Fähigkeit durch irgendwelche Medikamente einflößen. Geht nicht. Keine Chance. Jetzt stellt sich natürlich zwingend die Frage, zu sagen, ja, Gott gibt diese Fähigkeit jetzt irgendwie willkürlich, selektiv. Ist er irgendwie ein fieser Typ, der sagt, du ja oder du nein oder wie? Oder können wir irgendwo sehen, dass diese Gabe des Glaubens von anderen Dingen abhängt? Könnte ja vielleicht jemanden interessieren zu sagen, ist es denn allen letzten Endes möglich, diese Gabe zu empfangen oder zu bekommen? Ist Gott denn willig, den Menschen, die glauben möchten, diesen Glauben auch zu geben? Und kann ich schon mal mit Ja beantworten? Und wir sehen das auch in der Schrift. Und gibt klare Hinweise drauf. Zum Beispiel gab es eine Begebenheit, wo ein Vater zu Jesus kam. Das steht in Markus 9, Vers 21 bis 24. Und dieser Vater kommt zu Jesus und sagt, könntest du bitte meinem Sohn helfen? Dem geht es echt übel, der ist krank und dann fragt Jesus diesen Vater, wie lange geht es ihm denn schon so? Und dann sagt der Vater, ja, von Kindheit an, also von Geburt an. Und diese Krankheit, dieser Geist, diese Besessenheit dieses Kindes führte dazu eben, dass es ins Feuer und ins Wasser geworfen wurde. Und er sagt halt Jesus, wenn du etwas tun kannst, erbarme dich über uns und hilf uns. Und dann sagt Jesus was sehr Interessantes, was er aber auch immer wieder sagt und zu allen. Er sagt, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Jetzt müssen wir nur natürlich aufpassen. Ja? An dieser Stelle gleich eine kleine Zäsur. Wenn ich sage, okay, ich kann mir den Mercedes, den neuen, glaubend vorstellen und der steht dann auch irgendwann vor der Tür, das ist nicht gemeint damit. Ja? Sondern es geht immer nach Dingen, die Gott möchte und nach den Wegen Gottes. Ja? Wenn der neue Mercedes nötig ist, wird Gott ihn vor die Tür stellen. Wenn nicht, dann nicht. Hat aber damit jetzt nicht ursächlich was zu tun. Den Punkt, den ich aber machen möchte, ist der, dass dieser Vater dann sagt, auf die Anregung von Jesus oder auf die Aussage von Jesus, dass Jesus sagt, dem, der glaubt, dem ist alles möglich, dass dieser Vater dann sagt, mit Tränen in den Augen rief er und sagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben oder meinem Kleinglauben. Und Jesus sagt jetzt nicht, ja, hey, übrigens, Jesus hilft an diesem Sohn und diesem Kind und macht es gesund. Und der Punkt ist jetzt nicht der, dass er sagt, ja, du hast keinen Glauben, dir helfe ich nicht, sondern dieser Mensch sagt von sich aus, ich möchte gerne glauben, hilf mir, dass ich da auf die Füße komme mit dem Vertrauen zu dir. Effektiv ist es das. Hilf mir, dass ich mit dem Vertrauen zu dir auf die Füße komme, dass ich dir wirklich vertrauen kann. Und Jesus weist ihn da nicht zurück, sondern er hilft ihm. Ja? Das Gleiche wie auch der Thomas. Und da gehe ich nochmal kurz auf diesen Thomas ein. Und diese Geschichte, wo eben dieser Jünger von Jesus, der Nachfolger, sein Freund, nicht erlebt hatte, wie er mit den anderen zusammen war nach seiner Auferstehung. Und dann gibt es eben eine Begegnung, dass die zusammen waren alle und Jesus kommt auf einmal in den Raum. Ja, also der steht auf einmal da, der braucht auch keine Tür. Das ist eine andere Geschichte nach der Auferstehung. Und dann sagt eben Jesus zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also Jesus ist ganz klar sehr, sehr freundlich zu uns und möchte, dass wir, wenn wir das wollen, glauben und diese Gabe des Glaubens und diese Fähigkeit des Glaubens bekommen. Denn er sagt dann auch zum Thomas, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Er ermutigt ihm, hey, pack's, vertraue mir. Und der Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr, mein Gott. Und dann sagt Jesus, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Tja, ist klar, wenn ich sehe, brauche ich keinen Glauben mehr. Ja? Ja, wenn ich die Lydia hier sehe, brauche ich keinen Glauben, dass sie da ist. Ja? Aber wenn mir jemand sagt, die Lydia, die ist, keine Ahnung, zu Hause und in der Küche, dann kann ich mir überlegen, vertraue ich dieser Aussage, glaube ich es oder nicht, aber am Rande. Also wir sehen aus der Schrift heraus, auch im Timotheus schreibt Paulus, dass man in allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für Könige, für die Übrigkeit, damit wir ein ruhiges Leben führen können. In dem Zusammenhang dürfen wir alle gerne bitte für unsere Regierungen immer wieder beten, weil als kleiner Sidestep die Entscheidung dieser Menschen beeinflussen natürlich ganz klar unser Leben auch, aber das ist nur so nebenbei. Dass wir ein stilles, ruhiges Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist wohlgefällig und gut vor Gott. So, unserem Heiland, jetzt kommt es nämlich, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, dass sie fähig werden, das anzunehmen und zu glauben. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, die als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Also, die Schrift sagt uns sehr eindeutig, dass Gott
durchaus interessiert daran ist, dass wir ihm glauben möchten. Und wir sehen in der Schrift keinen, der gesagt hat, Herr, ich möchte glauben, den Gott dann zurückgewiesen hätte, gesagt, no, du nicht. Ja, keine Ahnung, deine Nase gefällt mir nicht, du jetzt nicht. Also diese diese Willkür sehen wir nicht. Ich meine, das Thema Vorherbestimmung, Auserwählung etc. ist wieder ein anderes, hatten wir auch schon behandelt, kann man sich gerne anschauen, gibt es auch in unserem Portfolio auf unserer Webseite, wo durchaus erklärt wird, wie diese Dinge zusammenhängen. Aber grundsätzlich ist Gott daran interessiert, dass wir glauben und ihm vertrauen. So, die Fähigkeit. Der nächste Punkt. Wie entwickeln wir dann diese Gabe weiter? Wenn wir jetzt eine Gabe bekommen haben von Gott, die uns befähigt, ihm wirklich zu vertrauen. Ja, aufgrund der Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit der Schrift. Ist es so, dass wir dieses Talent, diese Gabe bekommen haben? Ja, so wie zum Beispiel der Sergio das Talent hat, Schlagzeug zu spielen oder Bass zu spielen. Das Talent hat er. Aber er wird nur Schlagzeug lernen und nur Bass spielen lernen etc., wenn er es auch tut. Das heißt, wenn er diese Dinge nicht ausübt und diese Dinge nicht tut, dann werden diese Dinge sich auch nicht weiterentwickeln. Und so ähnlich ist es mit dem Glauben. Wenn wir bereit sind zu glauben und Gott uns diese Gabe gibt, ihm zu vertrauen und zu glauben, ja, dann geht es los. Dann beginnt das Abenteuer. Und das Abenteuer ist wirklich eines, denn der Glaube wächst dadurch, dass Gott Herausforderungen in unserem Leben zulässt, die uns dazu, ich sage mal freundlich, zwingen, ihm zu vertrauen. Ja? Und durch diese Wechselwirkung, diese Herausforderung, ihm zu vertrauen, dass sein Wort das ist und dass er in seinem Wort ist und dass er tut und dahinter steht, hinter dem steht, was er sagt, erleben wir, dass das absolut vertrauenswürdig ist und dann wachsen wir darin. Und dann kann die nächste Herausforderung kommen und die nächste Herausforderung und die nächste Herausforderung und wir kriegen immer mehr Wurzeln und immer mehr Fundament und das ist auch das, was Jesus meinte, wer sein Wort hört und dem vertraut und tut. Ja? Denn der Glaube, der tätig ist, der macht sich auch jetzt zum Beispiel keine Sorgen mehr. Aber da kommen wir gleich dazu. So, wie entwickeln wir den Glauben? Da gibt es natürlich auch ganz klar eine Aussage aus der Schrift, nämlich im Römerbrief, Kapitel 5, Verse 3 bis 5. Und da sagt Paulus, dass nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch, er sagt gleich, wir rühmen uns auch, das heißt, wir sind stolz, auf in den Bedrängnissen. Aha, da kommen Bedrängnisse, da gibt es also, da knirscht es, da gibt es Druck. Da wir wissen, dass die Bedrängnis, dieser Druck, diese Herausforderungen ein Ausharren bewirken. Das heißt, wir sind da drin und vertrauen Gott doch mal und schauen, was los ist. Ausharren aber bringt Bewährung. Das heißt, wir sind jetzt in dieser Situation und halten diese Situation im Vertrauen auf Gott aus. Jetzt sehen wir aber, dass diese Situation sich anfängt, zu unserem Guten zu bewegen. Dahin zu bewegen, was Gott sagt. So, und diese Bewährung, aha, das heißt, es funktioniert, es bewährt sich, die gibt Hoffnung. Ah, da kriege ich wieder Mut für die Zukunft, was eigentlich die Hoffnung ist. Und diese Hoffnung, die ist jetzt wiederum der Treibstoff für unser Vertrauen zu Gott. Das heißt, wir haben die Idee, wieder diesen Mut für die Zukunft, Gott weiter zu vertrauen. Also dieses System, dieser Kreis schließt sich praktisch. Und somit wächst dieser Glaube durch diese Herausforderungen. So, diese Hoffnung, die wir dann aber haben, die lässt uns nicht zu Schanden werden. Das heißt, die lässt uns nicht verzagen, nicht auszulassen, nicht aufzuhören. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Aha, jetzt kommt schon ein bisschen dieser Faktor der Liebe mit rein zum Glauben, weil der Glaube
mit der Liebe Gottes Hand in Hand geht. Aber dazu kommen wir dann noch später. Das heißt, einen Punkt drunter und einen kleinen Strich drunter, diese Gabe, die wir von Gott bekommen haben, entwickeln wir jetzt, indem wir im Vertrauen auf Gott durch unsere Lebenssituationen gehen und diese Situationen nicht mehr in unseren eigenen Weisheiten, in unseren eigenen Möglichkeiten versuchen irgendwie zu managen, sondern wir fangen jetzt an, Gott zu vertrauen. Natürlich, dazu ist es wichtig zu wissen, was sagt er in seinem Buch, das heißt, was sind seine Gedanken über diese Dinge. Und dazu hat es persönliches Gebet, dazu gibt es die Gemeinde, die uns unterstützt und die Ratgeber und Weisheit gibt für uns. All diese Dinge benutzt Gott, um uns, wenn wir ihm vertrauen, da durchzubringen und im Glauben zu wachsen. Und es ist herrlich, kann ich nur sagen, Gott zu vertrauen und zu erleben, wie vertrauenswürdig er auch ist. Und Dinge auszuhalten und sehr, sehr positiv und freudig in die Zukunft zu sehen, eben diese Hoffnung zu haben, zu wissen, Gott ist sein Wort und sein Wort ist Gott und er und sein Wort sind eins und er tut genau das, was in seinem Wort steht. Wie er die Dinge tut, das ist jetzt eine andere Sache und die geht oft vollkommen entgegen unseren Vorstellungen. Ja, das heißt also, wenn wir uns denken, oh, dieses Problem müsste jetzt so und so gelöst werden, dann sorgt Gott oft für Überraschungen, weil er das Problem komplett anders löst. Ja? Und da könnte ich durchaus viele Geschichten erzählen. Will ich jetzt hier aber nicht unbedingt, weil wir wollen jetzt nicht hier die Geschichten Vormittag machen, sondern am Wort Gottes bleiben und schauen, was Gott weiterhin noch zu diesem Thema Glauben und Liebe zu sagen hat. Aber alle, die Erlebnisse schon gehabt haben mit Gott im Glauben, die können das nur bestätigen, zu sagen, wie vertrauenswürdig er ist und wie man immer mehr dazu kommen kann, was auch im Petrusbrief beschrieben wird, sich nicht zu sorgen, obwohl eigentlich genug Sorgengründe da wären, sich aber nicht zu sorgen, weil man felsenfest auf Gott vertrauen kann. So, der nächste Punkt. So, wozu brauchen wir den biblischen Glauben? Ha, die nächste Frage. So, das ist ganz einfach. Wir brauchen den biblischen Glauben, damit wir Kontakt mit unserem Schöpfer haben können. Ja, da wir Gott nicht direkt sehen können, ist es natürlich unerlässlich, dass wir darauf vertrauen, also ist gleich Glauben, dass Gott da ist und uns sich zeigen möchte und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Nur so ist es möglich, mit Gott eine Beziehung und einen Austausch zu haben. Das heißt, ohne diesen Glauben, dieses Vertrauen auf Gott, ja, ist es nicht möglich, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist also die Basis. Im Hebräer 11, Vers 6 steht: Aber ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Also nicht, der soll oder dürfte glauben. So. Nein, ist ganz klar. Er muss glauben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Er muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Aha. Also Gott möchte denen, die ihn suchen, ihnen einen Lohn geben, sie belohnen, mit ihnen Gemeinschaft haben, mit ihnen sein. Und wir sind aber aufgerufen, oder was heißt aufgerufen, wir müssen ihm vertrauen. Ohne dem geht nichts vorwärts, sondern nur etwas rückwärts oder geht gar nichts. Also genau an diesem Glauben, genau an diesem Vertrauen zu Gott hängt alles. Die Erlösung und die Rechtfertigung durch das Opfer Jesu. Ja, im 1. Johannes Brief Kapitel 5, Vers 12, sehen wir, wer den Sohn hat, der hat das Leben, und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das sind Sachen, die wir dann ganz klar annehmen sollen und sagen, okay, Moment, Gott sagt mal, Moment, was heißt das, wer den Sohn hat? Aha, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Also die Erlösung durch das Opfer Jesu ist ein Akt des Glaubens. Das müssen wir im Glauben annehmen, im Vertrauen darauf, dass Gott sagt, Leute, das ist wichtig, Vertraut dem, dass Jesus euch erlöst hat und dass ihr dann einen Prozess der Veränderung und der Wiedergeburt erleben könnt. Das ist ein anderes Thema. Apostelgeschichte, Kapitel 5, 32. Steht, das werden wir immer bezeugen und auch der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also, wir brauchen Glauben, um die Dinge Gottes, die er uns sagt, zu tun. Ja, der lebendiger Glaube sitzt nicht auf dem Stuhl und sagt, oh, Gott sagt das, das ist super. Ja, nein, lebendiger Glaube ist definitiv der Glaube, der sagt, aha, Gott sagt das, jetzt verlasse ich mich mal drauf und tue es. Das beste Beispiel für lebendigen Glauben ist der Zehnte. Ja? So, also da, wo es an irgendeinen Geldbeutel geht, ist es immer ein bisschen schwierig. Ne? Und wenn jetzt Gott sagt, dass wenn wir ihm den Zehnten geben, ja, er uns versorgt, also er sagt damals zu seinem Volk, sagt er, wenn ihr den Zehnten in voller Höhe in mein Haus bringt, werde ich euch die Fenster öffnen, werde euch überschütten, werde euch segnen. Ja? Jetzt ist es nicht primär die Motivation zu sagen, ja, lass uns reich werden, deswegen geben wir den Zehnten. Das ist nicht gemeint. Aber das Vertrauen zu Gott, dass er uns versorgt und dass er uns ausreichend gibt, ist damit durchaus verknüpft. So, glaube ich jetzt Gott, glaube ich der Schrift, glaube ich dem, was drinsteht und sage, okay, ich lasse jetzt so und so viel Euro los und nehme das jetzt nicht für mich, sondern ich mache irgendein Beispiel, jemand, der gut verdient, ja, der verdient, sagen wir mal, 4.000 Euro brutto, so, der darf gerne 400 Euro jeden Monat in das Haus Gottes bringen. Daran zeigt sich sofort der lebendige Glaube, ob er sagt, ja, ich vertraue Gott, dass dieses Geld dort gut angelegt ist, dass es ihm dient und dass ich somit ihm Gott auch Freude mache. Und da zeige ich sofort, glaube ich oder glaube ich nicht. Mache ich das, glaube ich, mache ich es nicht, vertraue ich Gott nicht, dass er das tut. Alle, die das tun, ich kann auch mein eigenes Leben berichten, ja, Gott steht vollkommen treu zu seinem Wort. Das Geld, was ich als Zehnten der Gemeinde gebe, fehlt mir nicht und ich habe immer genug. Absolut. Also, eine kleine Ermutigung dort. Römer Kapitel 15, Vers 17. Durch den Heiligen Geist sollen Menschen aus allen Völkern zu Gott gehören und so eine Opfergabe, also ihr Leben für Gott geben, also eine Opfergabe für Gott werden, die ihm gefällt. Also, durch den Glauben, durch das Vertrauen zu Gott, bringen wir unser Leben, das heißt unseren Körper, mit unserer Aktion, all das, was wir tun, Gott als Opfer, heißt letztendlich, wir stellen es ihm zur Verfügung. Ja, und er kann damit was tun. Also, dazu brauchen wir den biblischen Glauben. Im Epheser 3, 19 bis 21. Wir brauchen auch den Glauben, um die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir, in dem Fall schreibt Paulus da, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was ihr erbitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, also diese herrlichen Aussagen aus der Schrift dort, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, dem zu vertrauen, der viel mehr tun kann, als wir uns überhaupt vorstellen können, dazu brauchen wir biblischen Glauben. Und den ganzen Segen Gottes für uns zu empfangen, dazu brauchen wir auch biblischen Glauben. Und mit dem Segen ist jetzt aber nicht primär gemeint Haus, Geld und sonstige Dinge, sondern mit dem Segen ist vielmehr gemeint erstmal eine Sicherheit im Herzen zu haben, okay, ich bin zu Hause, ich muss nicht mehr suchen, Gott ist mein Vater, ich bin sein Kind, ich bin gerechtfertigt, ich kann mich immer auf Gott verlassen, immer auf sein Wort verlassen, ich habe Gemeinschaft mit ihm im Gebet. All diese Dinge, die eigentlich essentiell sind, die Basis sind, die werden dort abgedeckt. Das schreibt Paulus auch im Philipperbrief. Er sagt, er war früher ein Eiferer fürs Gesetz als Pharisäer, weil er bei den als Pharisäer der damaligen religiösen Kaste, sage ich mal, angehört hat. Und war ein Eiferer fürs Gesetz. Der hat also die Christen damals wüstest verfolgt. Der war dabei, wie sie Stephanus erledigt haben und gesteinigt haben. Und hat es für gut befunden. Der schreibt, dass all diese Dinge, die ihm damals so wichtig waren, das erachtet er jetzt für Schaden, für Dreck. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus ihm gesagt hat, hey Junge, jetzt bin ich dein Chef, jetzt geht's mal nach meinen Regeln, und Paulus sich dem untergeordnet hat und eben Jesus vertraut, ihm geglaubt hat, schreibt er, er erachtet diese Dinge, die ihn früher so begeistert haben und so toll waren und die sein Lebensinhalt waren auch, erachtet er für Schaden, erachtet er für Dreck, also für nichts. Ja? Und er ist jetzt darauf ausgerichtet, dass er also dem Herrn nahe ist, ihn gewinnt und seine Wege geht. Und ich kann nur eins sagen, wenn wir die Wege Gottes gehen, dann gehen wir gute Wege. Und das sind auch keine Wege, die, wie soll ich sagen, auf denen man das Haupt büßend hängen lassen muss und irgendwelche oberheilig sein muss, überhaupt gar nicht. Gott verändert uns durch seinen Heiligen Geist auf der Basis des Glaubens in Personen, die lebensfähig sind und die normal sind, sage ich mal. Nicht gleich dieser Welt, aber gute und gesunde Charaktere, die all diesen Dingen, die auf uns zukommen, sagen wir, standhalten können oder damit umgehen können. Also diese das, was Paulus auch erlebt hat, dass er diese Dinge, die damals waren, als Schaden erachtet hat oder als Dreck, ja, können wir auch erleben durch die Veränderung Gottes. Und da brauchen wir wieder den biblischen Glauben dazu. Also der Punkt drunter zu machen, den Punkt drunter zu machen, ist das, wenn wir Gott absolut vertrauen, auf der Basis seines Wortes, und das können wir, dann kommt eine Ruhe in unser Leben und eine Gelassenheit, sage ich mal, die ist ja, göttlich, also übernatürlich. Ja. Und wir dürfen unsere Sorge, das eben im Petrusbrief auch steht, unsere Sorge ihm geben und er sorgt für uns. Das kann ich aber nur umsetzen, wenn ich Gott vertraue, dass das, wenn er sagt, er sorgt für mich oder für uns in diesen Dingen, dass ich dann auch loslasse, diese Sorge. Ja? Man muss natürlich manche Dinge aushalten, ist keine Frage. Wenn ich nicht mehr weiß, wo ich meine Rechnungen bezahlen soll, weil irgendwas kaputt gegangen ist und ich brauche aber keine Ahnung, wie ich mir das leisten soll, um ein Beispiel zu nehmen, oder eine gesundheitliche Geschichte, wenn ich dann, natürlich muss ich diese Spannung aushalten, das ist keine Frage. Aber es ist ein Unterschied, eine Spannung auszuhalten, in einem Spannungsfeld zu sein und sich da aber keine Sorgen zu machen, diesem Spannungsfeld. Ja? Oder diesem Spannungsfeld zu sein, aber sich trotzdem noch zu sorgen und zu sagen, oh, was kommt und wie wird es und wenn das und so weiter und so fort. Der Glaube, der die Sorge abgibt, der sagt nicht, was ist, wenn das oder wie oder so, sondern der sagt, Moment, Gott hat es in der Hand, ich werde jetzt auch nicht mehr in die Zukunft denken, zu sagen, was ist, wenn das oder das, sondern das lassen wir jetzt mal ruhen. Und wir werden sehen, dass es gemäß der Weisheit Gottes gut wird. Und dass wir durch diese Sache durchkommen. Und er hat Ideen, wie es geht. So. Und das ist Glaube, den auch Gott ehrt. Ja. Und das ist auch dann ein lebendiger Glaube. Und der sich dann eben auch nicht sorgt. Ja. Also das ist biblischer Glaube, der Gott absolut vertraut. Und der bringt Ruhe und Frieden in unser Leben und diese Übernatürlichkeit, bei der wir trotzdem, dass wir Spannungen aushalten müssen, sorgenfrei leben können. Und Gott ist daran interessiert, dass wir diesen Glauben trainieren und in diesem Glauben wachsen. Ja. Jetzt sind wir genau, ich habe gerade ein Zeichen gekriegt von der Technik hinten, dass es gut sei, jetzt einen Punkt zu machen. Jetzt schauen wir mal, ob ich eine Zusammenfassung finde beim nächsten Teamgottesdienst, wann immer ich dran bin, 2029, nein, werden wir sehen, in ein paar Monaten, dass ich dann die Verbindung zwischen Liebe und Glaube zeige. Das heißt,
Wäre jetzt genau dran, zu sagen, was ist die Liebe im biblischen Sinn und dann zusammenzubringen, dass Glaube und Liebe letzten Endes eins ist. Ja? Denn wer Gott liebt, der glaubt ihm und wer Gott glaubt, der liebt ihn auch. Und warum? Weil wir ihm vertrauen und wir vertrauen ihn, weil wir ihn lieben und weil er uns liebt. Also diese ganze, Beziehung zu Gott steht auf dem Fundament der Liebe und des Glaubens. Ganz unten die Liebe, die alles trägt, dann der Glaube, der aber mit der Liebe Hand in Hand geht und der mehr oder weniger das Gleiche ist. Wenn ich Gott liebe, gehorche ich ihm auch. Ob ich es immer tue, ist die andere Frage. Wenn nicht, dann gehe ich hin und sage, hey, sorry, tut mir leid, das nächste Mal besser. Aber wenn ich Gott liebe, gehorche ich ihm auch. Ja, wenn ich die Lydia liebe und sie sagt, könntest du mir oder mach doch mal den Abwasch, dann gehorche ich ihr und mach den Abwasch. Aber wir haben eine Spülmaschine, aber dann muss ich ein anderes Beispiel. Aber der Punkt ist klar, wenn ich jemanden liebe, werde ich mich nach ihm richten und versuchen, ihm auch zu gefallen und die Dinge zu tun. Und Gott ist soweit höher als unser Abwasch oder sonstige Dinge, sondern Gott hat die Idee, wie es wirklich geht. Also zusammenfassend gesagt, es nur zu ermutigen, vertraut der Schrift, vertraut Gott und entwickelt es, diese Gabe, die Gott uns gibt, ihm wirklich zu vertrauen, Stück für Stück mit seiner Hilfe weiter und freut euch der Bedrängnisse, die kommen, weil das Möglichkeiten sind, damit Gott sich zeigen kann in unserem Leben, weil wir ihm vertrauen. Das würde ich sagen, ist mal ein vernünftiger Punkt, ein guter Schlussstrich für heute. Und ich will mich dann jetzt nicht vergessen von allen, von allen, die zusehen im Netz, auch vom Reinhold, der wahrscheinlich jetzt dabei ist und der bitte möglichst schnell gesund werden sollte, verabschieden und alle, die es später anschauen, den Segen Gottes aussprechen und sagen, seid gesegnet und sucht den Herrn und habt Gemeinschaft mit ihm und wir verabschieden uns von euch an dieser Stelle und machen dann weiter mit dem Abendmahl.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.